Am Tag nach Ronnys Hochzeit fragen wir ihn: Wie heißt denn deine Frau? Mit einem großen Fragezeichen im Gesicht schaut er uns an und sagte: Ich weiß es nicht. Ich frage sie nachher mal. Sein Onkel hatte sie aus dem Nachbardorf für Ronny ausgesucht. Er kannte sie vom Sehen, hatte aber noch nie Kontakt mit ihr gehabt. Trotzdem willigte er ein, sie zu heiraten. In der Kultur der Dinangat ist so etwas ganz normal. Wie man sich vorstellen kann, geht das nur in wenigen Fällen gut. Für die meisten ist das Leben in der Ehe sehr schwer. Früher war es üblich, dass die Männer ihre Frauen schlecht behandelten. Sie anschrien und schlugen. Es spielte keine Rolle, was die Frauen empfanden. Liebe, Vertrauen, Zärtlichkeit. Diese Dinge waren den Ehepaaren fremd. Wenig später lese ich in diesem Missionsbericht, dass Missionare das Evangelium in diese Kultur gebracht haben. Und dann schreibt hier der Verfasser dieses Berichtes: Wenn nun die Männer manchmal in die Stadt gehen, dann bemühen sie sich darum, ihren Frauen etwas mitzubringen. Oder wenn sie bei einem Freund etwas Schweinefleisch bekommen, stecken sie einen Teil davon in ihre Tasche und bringen es ihren Frauen mit. Man sieht immer mehr Männer, die auch die kleinen Kinder tragen, was normalerweise die Arbeit der Frauen wäre. Auch reden die Frauen nicht mehr so schlecht über ihre Männer. In einem der letzten Frauenkreise, als wir wieder über dieses Thema sprachen, ermutigten wir die Frauen zu erzählen, was sie an ihren Männern toll finden. Erst herrschte etwas peinliche Stille und niemand wagte so recht, etwas zu sagen. Doch dann nahm Ronnys Frau, die übrigens Motengenang heißt, ihren ganzen Mut zusammen und erzählte: Mein Mann ist ein sehr guter Mann. Er ist ein harter Arbeiter und hilft mir oft. Ich bin Gott sehr dankbar für Ronny. Wenn man bedenkt, wie Ronny und Motengenang zusammengebracht worden sind, ist das echt ein Wunder. Ein Bericht aus Papua-Neuguinea. Wie die meisten Menschen in den Küstengebieten des nördlichen Mosambik ist Mame in eine muslimische Familie hineingeboren worden. Sein Onkel war Leiter der örtlichen Moschee und sorgte dafür, dass der Junge die Madrasa, die Koranschule, besucht und eifrig Suren des Korans auswendig gelernt hat. Von Kindheit an wollte Mame Allah dienen und ihn genau kennenlernen. Eines Tages in der Stadt schenkten Christen ihm eine Bibel. Immer wieder las er darin und verglich sie mit dem Koran. Innerlich unruhig suchte er Antworten auf die brennende Frage, wer der wahre Gott sei. Er begann, Koranwissenschaften zu studieren. Begeistert von Mames Entschluss bezahlte sein Onkel einen Teil der Studien. Doch nachts quälte Mame sich mit Fragen. Was ist mit meinem Leben nach dem Tod? Kann ich vor Allah bestehen? In einem Traum sah er den Himmel offen und sich selbst an der Tür stehen, doch er fand keinen Einlass. Seine guten Werke konnten nicht bestehen. Gleichzeitig erschien ihm im Traum immer wieder ein Engel, der ihn klar aufforderte, an Jesus Christus zu glauben. Der Engel sagte: Jesus ist auch dein Erlöser. Er will, dass du zu ihm kommst. In der Bibel fand Mame die gleichen Aussagen. Eines Nachts weinte er und flehte Jesus an, ihn zu erlösen und in sein Leben zu kommen. Er wollte endlich Gewissheit haben, ob er eines Tages in den Himmel und in Gottes Gegenwart kommen würde. Ab dieser Nacht war Mame wiedergeborener Christ. Als sein Onkel und die Familie von der Wende in Mames Leben erfuhren, bedrohten sie ihn. Er wurde ausgestoßen. Seine Frau verließ ihn, die Kinder wurden ihm weggenommen. In allen Anfechtungen blieb er Jesus treu. Seit Februar studiert Mame Theologie an unserem Bibelseminar in Tena. Sein Ziel ist es, anderen Muslimen den Weg zu Jesus zu zeigen. Eine Geschichte aus Mosambik. Ich heiße Fabio und bin bei meiner Oma und meinem Onkel aufgewachsen. Mein Vater hat viele Banken ausgeraubt, bis er eines Tages bei einem Banküberfall ums Leben kam. Als Kind hatte ich oft Hunger und war gezwungen, mir irgendwie Geld zu beschaffen. Anfangs verkaufte ich noch Bonbons. Doch ich beobachtete auch meine Cousins, die Drogen verkauften und sich viel leisten konnten. Ich wollte so viel haben wie sie und wurde Drogendealer. Damals hatte ich eine Waffe und lebte wie im Krieg. Immer gab es jemand, der mich umbringen wollte. Eines Tages, müde vom kriminellen Leben und der ständigen Angst, betete ich, dass Gott mein Leben verändern würde. Danach wurde ich festgenommen. Es war nicht meine erste Festnahme, doch diesmal hatte Gott seine Hand mit im Spiel. Denn im Gefängnis bekam ich Besuch von jungen Erwachsenen des Vereins Pro Vida für das Leben. Ein Zellennachbar sagte, dass diese Jungs jede Woche kommen, sogar während der Regenzeit. Sie hatten eine Gitarre dabei und haben gesungen. Ihre Lieder und Botschaft haben mich total angesprochen. Ich weinte sehr und schenkte Jesus mein Leben. Dieser Tag hat alles verändert. Heute lese ich die Bibel und versuche, nach ihr zu leben. Ich rede mit den anderen jungen Männern in der Strafanstalt über Jesus. Das ist nicht immer einfach, sie ziehen mich damit auf. Manche sind eifersüchtig, weil ich durch mein gutes Verhalten Hafterleichterung bekommen habe. Zu Hause sind alle gespannt, wie Jesus mein Leben verändert hat. In der Haft bin ich viel alleine und freue mich auf die Mitarbeiter von Pro Vida. Sie kommen jede Woche, gehen von Zelle zu Zelle, erzählen von Jesus, haben ein offenes Ohr und beten mit uns. Mit ein paar machen sie einen Jüngerschaftskurs. Das ist cool. Ich freue mich schon auf meine Entlassung. Dann werde ich zurückkommen und selbst Jugendlichen im Gefängnis von Jesus erzählen. Was ich euch gerade so vorgelesen habe, das ist nicht aus einer Sammlung von besonders krassen Bekehrungsgeschichten. Das sind Beiträge aus Missionsnachrichten, die so quartalsmäßig mit der Post kommen. Das eine war von New Tribes Mission, die anderen Geschichten hier von der DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft in Sinsheim, aus diesem Blatt. Das ist nicht eine Sammlung von besonders krassen und seltenen und außergewöhnlichen Geschichten. Das passiert jeden Tag, was ich euch gerade vorgelesen habe. Jeden Tag passiert das. Es passiert sogar tausendfach. Jeden Tag kommen Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Weltweit viele tausende Menschen. Und überall, wo Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, geschehen Veränderungen. Passiert es, dass Gott eingreift und das Leben von Menschen verändert. Ich lese sehr gerne diese Missionsberichte, ob das von der DMG ist oder von der Allianzmission, weil es berührt mein Herz. Ich spüre, es geschieht etwas, wenn das Evangelium verkündigt wird. Das Evangelium von Jesus, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Information, sondern das ist Gottes Kraft. Und das ist auch der Bibelvers, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das Thema unserer Predigtserie heißt ja das Evangelium, Martin Luther und wir. Und wir sind immer noch auf der Spur, ein bisschen zu verstehen, was das Evangelium bedeutet. Und Paulus schreibt an die Römer, diesen Vers hatten wir schon einmal hier im Gottesdienst, aber es ist, glaube ich, nochmal dran, ihn etwas zu vertiefen. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung für jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das Evangelium, so sagt Paulus, ist Gottes rettende Kraft. Darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Das Evangelium ist Gottes rettende Kraft. Diesen Ausdruck Kraft, Dynamis, hat Paulus in diesem ersten Kapitel an die Römer schon einmal verwendet. Nämlich dann, als er über die Auferstehung von Jesus Christus gesprochen hat. In Vers 4 schreibt er, und Gott hat Jesus auferweckt durch seine Kraft aus dem Tod und hat ihn eingesetzt in Herrlichkeit als Sohn Gottes. Und Paulus sagt, dieselbe Kraft Gottes, die den toten Leichnam Jesus auferweckt und aus dem Grab geholt hat, die gleiche Kraft wirkt, wenn das Evangelium verkündigt wird. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann werden nicht einfach nur Informationen weitergegeben, sondern dann wirkt Gott an den Herzen von Menschen. Dann ist Gott gegenwärtig. Denn das, was das Evangelium beinhaltet, so Paulus, das kannst du eigentlich gar nicht glauben. Diesen Glauben an das Evangelium, den kannst du nicht beweisen, den kannst du nicht machen, den kannst du nicht demonstrieren. Das widerspricht auch jeder menschlichen Logik. Das ist einfach eine Ungeheuerlichkeit. Da hängt ein Mann am Kreuz und blutet aus 1000 Wunden. Die Haut ist weit aufgerissen. Bei seiner Geißelung, bei seiner Auspeitschung haben sie ihm schon Fleischfetzen aus dem Körper herausgeschlagen. Schreckliche Krämpfe schütteln diesen Menschen. Er hat fürchterlich Durst. Fliegen kriechen ihm in den Mund. Kot und Urin laufen an ihm herunter, weil ein Mensch im Todeskampf seinen Schließmuskel nicht mehr kontrollieren kann. Es stinkt. Es ist ekelhaft. Es wird geschrien, geächtzt. Menschen am Kreuz können kaum atmen, bekommen keine Luft, weil ihr Körpergewicht sich auf die Atmung negativ auswirkt. Es ist schrecklich. Immer wieder versuchen sie, sich aufzurichten, um ein bisschen Luft zu kriegen, und dann sacken sie wieder zusammen und ein endloser, quälender Kampf. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herunter vom Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herunter vom Kreuz. Aber es passiert nichts. Nichts geschieht. Der Mann bleibt hängen am Kreuz. Und oben über seinem Kopf steht ein Schild. Dort steht drauf: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wisst ihr, Pilatus hatte das als einen grausamen Scherz sich erlaubt. Das war purer Zynismus. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wenn es nicht so brutal und zynisch wäre, könnte man darüber lachen und sagen, das ist der größte Witz der Weltgeschichte, dass da ein Mann am Kreuz hängt, der einmal von sich behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Wer glaubt das? Wer glaubt das, dass dieser Mann wirklich der von Gott gesandte Retter ist? Wer glaubt das, dass diese brechenden Augen das Licht der Welt sind? Wer kann das fassen, dass dieses Häufchen Elend, diese verendende Masse Blut und Fleisch von sich gesagt hat, ich bin das wahre Leben? Wer vermag das zu glauben? Drei Tage später berichten Frauen, dass sie diesem Jesus von Nazareth begegnet sind. Sie wollten das Grab besuchen, aber der Stein war weg. Kein Leichnam drin. Frauen berichten es den Jüngern, den Freunden von Jesus, aber sie lachen sie aus und sagen, das ist doch nur Frauengeschwätz. Wer soll das glauben? Sie machen sich auf zum Grab, diese Männer, und auch sie berichten später, dass sie diesem Jesus von Nazareth begegnet sind. Nicht wirklich begreifbar, nicht definierbar, nicht erklärbar, nicht beweisbar. Und das, was diese Jünger erzählen, dass ihnen der Auferstandene begegnet ist, das bezeugen sie später mit ihrem eigenen Leben. Und das, was sie erzählen und bezeugen mit ihrem eigenen Leben, nennt man das Evangelium. Und dieses Evangelium hat die Welt auf den Kopf gestellt. Dieses Evangelium, diese absurde Geschichte vom gekreuzigten Gottessohn, diese absurde Geschichte hat das Römische Reich erobert, hat Europa erreicht, ist bis nach Böblingen gekommen. Keiner von euch, keiner von uns würde hier sitzen ohne das Evangelium. Und das ist Gottes Kraft, sagt Paulus, dass ihr heute da sitzt. Dass diese Geschichte von dem gekreuzigten Gottessohn uns überzeugt hat, unser Herz gewonnen hat, dass wir das glauben können, dass wir dem vertrauen, das ist Gottes Kraft. Das verdankt sich nicht der logischen Überzeugungskraft. Das ist keine philosophische Weisheit. Das ist nicht das, was wir so in den Lehrbüchern für schlaues Denken finden. Das ist eigentlich absurd. Eine schräge Geschichte aus dem vorderen Orient, die sich vor 2000 Jahren zugetragen hat. Und wir stehen staunend vor diesem Kreuz und sagen, du bist Gottes Sohn. Ich vertraue dir. Was für ein Wunder. Und Paulus sagt, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, wirkt Gott an den Herzen der Menschen. Du kannst es nicht erklären. Das ist ein Wunder. Das Erzählen dieser Jesus-Geschichte verändert Menschenleben. Wie entsteht dieser Glaube im Herzen? Wir wissen es nicht. Menschen fangen an, diesem Jesus Vertrauen zu schenken. Menschen glauben diesem Jesus Christus. Denn Glauben bedeutet ja nicht einfach nur für wahr halten, dass es irgendein höheres Wesen gibt, dass es Gott gibt. Jakobus hat es mal gesagt, das glauben die Dämonen auch, dass es Gott gibt. Das ist nicht Glauben im biblischen Sinn. Für wahr zu halten, dass es Gott gibt, das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Glauben heißt, diesem gekreuzigten Messias und diesem Auferstandenen sein Leben anzuvertrauen. Zu sagen, du bist mein Retter. Du bist mein König. Du bist mein Herr. Dir vertraue ich mein Leben an. Das ist Glaube. Und dass dieser Glaube entsteht, dass dieser Glaube geschieht, das ist nicht machbar. Und geschieht doch jeden Tag, tausendfältig. Mame in Mosambik oder Ronny in Papua-Neuguinea. Menschen verlieren ihre Herzen an den Auferstandenen. Das Evangelium, so Paulus, ist Gottes rettende Kraft. Und wisst ihr, wo diesem gekreuzigten, auferstandenen Jesus geglaubt wird? Da verändert sich menschliches Leben. Wie viel Hass hat das Evangelium schon aus den Herzen genommen? Wie viel Unversöhnlichkeit hat der Glaube an den Auferstandenen schon vernichtet. Wie viel Rechthaberei wurde durch das Evangelium verwandelt in Liebe. Wie viel Götzendienst, wie viel Süchte, wie viel Abhängigkeiten, wie viel Todesangst wurde schon überwunden durch das Evangelium. Welch ein Strom von Liebe und Vergebung fließt durch das Evangelium in diese Welt hinein. Gott, so hat es Martin Luther einmal gesagt, Gott regiert die Welt nicht durch das Schwert, sondern allein durch das Evangelium. Das ist seine Methode. Das ist seine Art, diese Welt zu verändern und zu regieren. Nicht durch Gewalt, nicht durch das Schwert, nicht durch Cruise Missiles, nicht durch Waterboarding, nicht durch Geld und Bestechung. Gott hat entschieden, seine Kraft in diese Welt allein durch das Evangelium zu demonstrieren. Und wer diesem Evangelium Glauben schenkt, der wird verändert und verändert diese Welt. Aber einen Punkt möchte ich noch ganz deutlich machen. Im Evangelium geht es nicht nur um dieses Leben. Ja, das Evangelium hat Auswirkungen auf unser Leben hier. Ich habe es gerade gesagt, Liebe und Versöhnung geschieht durch das Evangelium. Männer in Papua-Neuguinea bringen ihren Frauen Schweinefleisch mit. Ist doch cool. Aber es geht nicht nur um dieses Leben. Wenn Paulus von Rettung, von Heil spricht, dann spricht er nicht nur von diesem Leben. Er spricht davon, im Evangelium geht es auch um unsere ewige Zukunft. Das Evangelium hat nicht nur die Kraft und die Macht, unser Leben hier im Diesseits zu verändern, sondern es ist die entscheidende Kraft, die über unsere Ewigkeit bestimmt. Wenn Paulus von Rettung spricht, spricht er von der Rettung im Endgericht. Dann, wenn Gott jeden Menschen, jeden Mann und jede Frau zur Rechenschaft zieht, wenn wir Rechenschaft ablegen über unser Leben. Und Paulus verkündigt, das Evangelium ist Gottes rettende Kraft. Nicht nur im Blick auf das Diesseits, sondern im Blick auf unsere ewige Zukunft. In 3 Wochen ist es soweit. Ein schriftliches Abitur. Wer ist denn betroffen dieses Jahr? Gibt es ein paar? Gibt's da? Die Hand geht nur halb hoch. Du bist ja noch nicht so sicher. Okay. Also, es gibt ein paar. Da ist auch noch jemand? Ach so. Ja. Holger ist Schulleiter. Der ist auch vom Abitur betroffen. Ja. Ja, jetzt rede ich mal zu euch beiden. Wie cool wäre das, wenn euch heute schon jemand sagen könnte, ihr seid durch, ihr habt das Abi bestanden. Gut, man kann das heute ja schon ein bisschen ausrechnen, je nachdem, wie viele Punkte man gesammelt hat. Weiß man schon so ein bisschen, ja, ganz gefährlich kann es nicht mehr werden. Aber wie schön ist das, wenn uns jemand schon im Voraus sagen kann, du bist durch, du hast bestanden. Und wisst ihr, das ist das Evangelium. Wer das Evangelium hört und ihm Glauben schenkt, der hört heute schon den Urteilsspruch im Endgericht. Er hört heute schon, was Gott einmal in Ewigkeit zu ihm sagen wird. Freispruch. Das Evangelium ist das, was ich heute höre, ist Gottes Freispruch in Ewigkeit. Das ist unfassbar. Du kannst, wenn du dem Evangelium glaubst, heute schon hören, was Gott zu dir sagen wird am Ende deines Lebens. Freispruch. Du bist frei. Du bist gerettet. Du bist begnadigt. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Um Jesu willen, um des Gekreuzigten willen, um dieses Menschen, der da am Kreuz verblutet ist, um dieses Menschen willen spricht Gott dich frei in alle Ewigkeit. Und wenn du das glaubst, dann hörst du heute schon das Ergebnis des Richters, den Freispruch über dein Leben. Wer diesen Freispruch hört, wer das einmal begriffen hat, dass Gott ihn heute schon freispricht vom Endgericht, der fürchtet nichts mehr. Das war die Lebenshaltung der ersten Christen. Der hat wirklich buchstäblich nichts mehr zu fürchten. Keinen Tod, keinen Teufel, keine Hölle, keine Verurteilung, nichts. Ist Gott für dich, sagt Paulus in Römer 8 später. Wenn Gott für dich ist, ja, wer soll dann gegen dich sein? Dieser Mann, der Gekreuzigte, der ist für dich. Und in diesem Tod hat Gott seine ganze Liebe für dich demonstriert. Wenn Gott für dich ist, wer sollte dann gegen dich sein? Der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, Römer 8, 32. Sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer dieses Evangelium hört, der fürchtet nichts mehr. Und so sind die ersten Christen in den Circus Maximus spaziert, wurden den wilden Tieren vorgeworfen, wurden auf den Scheiterhaufen geworfen und verbrannt, wurden gekreuzigt zu Tausenden wie ihr Meister und Kyrios Jesus. Und sie haben festgehalten am Bekenntnis, weil sie gesagt haben, ich schäme mich nicht dieses Evangeliums. Es ist Gottes rettende Kraft. Gottes Kraft, die freispricht. Gottes Kraft, die freisetzt, jetzt und in alle Ewigkeit, davon lasse ich nicht mehr. Wer dieses Evangelium hört, der lebt verändert. Für jetzt und in Ewigkeit. Und das sind diese Menschen, die die Welt verändern. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Wir werden gleich miteinander in die Anbetung gehen. Aber ich möchte noch eine Geschichte vorlesen. Noch eine Geschichte. Von dem, wie das Evangelium Menschen verändert. Ich habe sie aus diesem Buch von Matt Redman, 10.000 Gründe. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, 10.000 Gründe gibst du mir. Das ist die Geschichte dieses Liedes und ein paar Geschichten, was dieses Lied in Menschen bewirkt hat. Ich lese eine Geschichte aus Indonesien. Andrew und Miu wurden geschnappt, als sie versucht haben, Drogen aus Indonesien herauszuschmuggeln. Sie wurden ins Gefängnis geworfen und zum Tod verurteilt. Im Gefängnis haben sie das Evangelium gehört und haben dem Evangelium geglaubt. Und irgendwie auf irgendwelchen Umwegen bekommt auch eine australische Pastorin, Christy Buckingham, bekommt Wind oder Nachricht von diesen beiden Gefangenen in Indonesien, Andrew und Miu. Und sie besucht diese beiden Männer dort im Gefängnis in Indonesien und sie verspricht ihnen, bei ihnen zu sein, wenn sie hingerichtet werden. Man hat zwar noch versucht, durch Petitionen und Einsprüche und so die Todesstrafe abzuwenden, aber alles hat nichts gefruchtet. Es steht fest, Andrew und Miu werden hingerichtet. Ich lese ein paar Zeilen aus dieser Geschichte. Andrew und Miu werden zum Hinrichtungsplatz geführt und jetzt beginnt diese Geschichte hier. Langsam, zuerst ganz leise, stimmten die anderen mit ein. Mit jedem Schritt und jeder Liedzeile wurde der Gesang kräftiger. Du nur allein rettest mich. Du allein rettest mich. Was für ein Geschenk, dachte die Pastorin, als sie sah, wie im Singen auch der Mut der Häftlinge wuchs. Sie gingen weiter und je näher sie kamen, umso lauter wurde das Klirren der Ketten und der Gesang. Und als sie die erste Strophe gesungen hatten, sangen Christi und die anderen Seelsorger ihnen den nächsten Vers zu. Das Lied endete. Und als alle begannen, Amazing Grace zu singen, durften die Seelsorger endlich auch das Zelt verlassen und zu den Männern gehen, die auf die Lichtung zukamen. Zuerst weinte nur einer der Wachposten, doch bald verloren auch die anderen die Fassung. Eine Reihe von 40 maskierten Posten bildeten ein Ehrenspalier, als die Gefangenen sich langsam auf sie zubewegten. Einer der Posten trat aus der Reihe und umarmte Miu. Ein anderer zog seine Maske vom Gesicht und sagte, bitte vergib uns, vergib Indonesien. Ich vergebe dir, sagte Miu. Dann schaute er die anderen Wachposten nacheinander an und wiederholte für jeden Einzelnen, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Einigen dankte er auch. Der Hinrichtungsplatz war nur eine kleine Lichtung im Wald. Holzpfosten ragten aus dem Boden wie improvisierte Fahnenmasten. Die Wärter banden die Männer an die Pfosten, die Ellenbogen hinter dem Rücken, während die anderen weitersangen. 3 Minuten, sagte einer der Wärter. Mio und die Pastorin sprachen darüber, wie man gut stirbt. Bald aber tippte ihr ein Soldat auf die Schulter und sie wusste, dass sie gehen muss. Sie bemerkte ein schmales grünes Licht auf seinem Körper. Als sie über ihre Schulter schaute, sah sie 12 weitere Soldaten herankommen. Sie hob den Arm, damit Miu das Licht nicht sah. Miu, gibt es noch irgendwas, das du sagen willst? Ja, ich möchte den Leuten vergeben, die mich hier festbinden. Noch etwas? Ja, ich möchte Gottes Segen über Indonesien aussprechen. Und noch irgendetwas anderes? Ja, Herr Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Jesus. Okay, es ist Zeit. Fangen wir an zu singen. Ein Soldat berührte sie leicht am Arm. 1 Minute noch, sagte sie. 1 Minute. Miu, sagte sie dann, denk daran, was Gott dir gesagt hat. Mache ich. Du hast diesen Menschen vergeben, Miu. Ja, ich habe ihnen vergeben. Und dann fing er an zu singen. Komm und lobe den Herrn. Meine Seele sing, bete den König an. Die Pastorin stimmte in das Lied ein. Ihre Stimme wirkte klein in der Dunkelheit der Nacht. Sie spürte, wie der Soldat sie wieder leicht am Arm zupfte, schaute sich um und sah, dass sie die Einzige war, die noch da stand. Miu, ich trete jetzt einen Schritt zurück. Geht es dir gut? Ja, sie trat zurück. Sing weiter, Miu. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite, antwortete er. Das Evangelium kommt heute Morgen auch zu uns, zu jedem von uns. Und zwar nicht nur durch diesen Bibelvers und nicht nur durch diese Predigt, sondern auch durch das Abendmahl. Das, was ihr heute Morgen hier seht und zu euch nehmt, dieser Wein in dem großen Kelch und dieser Traubensaft in den kleinen Kelchen, dieses Brot, das ist Gottes Evangelium für dich und mich. Das ist sozusagen materialisiertes Evangelium. Das ist Gottes Zuspruch. Das ist die gute Botschaft für dich. Christi Leib für dich gebrochen. Christi Blut für dich vergossen. Tiefer, existenzieller, direkter, persönlicher kannst du es nicht mehr hören. Gott schenkt dir seine Zusage. Und wenn du es im Glauben nimmst, wenn du es im Glauben empfängst, dann hörst du Gottes Freispruch im Endgericht. Dann hörst du Gottes Zusage. Du bist mein geliebtes Kind, jetzt und in Ewigkeit. Es kann dich nichts mehr trennen von mir. Und ich möchte euch alle einladen, heute Morgen diesem Evangelium Glauben zu schenken. Wieder neu Jesus zu vertrauen. Aber vielleicht ist auch jemand heute Morgen hier, der das noch nie so ausgesprochen hat. Und ich möchte dich heute Morgen ganz besonders einladen. Schenk Jesus dein Vertrauen. Glaub dem Evangelium. Glaube dem Gekreuzigten. Du kannst das tun, wenn du das Abendmahl nimmst. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich vertraue dir. Genauso wie Myu das gesagt hat, kurz vor seiner Hinrichtung. Du kannst ihm einfach sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und ich möchte dich bitten, ich bitte dich, wenn du das noch nie getan hast, tu das heute Morgen. Schenk Jesus dein Herz. Lass dich vom Evangelium treffen und verändern. Und wenn du das heute Morgen zum ersten Mal tust, vielleicht dann bist du herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst dann auch nach vorne zu kommen zum Gebetsteam, um das einfach nochmal festzumachen, auch mit jemand, wenn du das möchtest, im Gebet. Es sind Beter hier vorne, die das gerne tun und mit dir nochmal beten und das festmachen. Die anderen sind natürlich auch eingeladen, wenn du dich segnen lassen möchtest, wenn du irgendwas hast an Freude oder auch an Leid oder irgendwas Schweres, was vor dir liegt, komm ebenfalls zum Gebet und nimm das in Anspruch.